Amen. Dankeschön. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Es geht fast immer um Vergebung, so hast du gesagt. Und wenn man Menschen auf der Straße fragt, was verstehst du unter Vergebung, dann sagen ganz viele, dass das was Christliches ist. Es hat mit christlich zu tun, Vergebung. Und wenn man in den Duden hineinschaut, dann steht auch was drin. Vergebung ist der Verzicht einer Person, die sich als Opfer empfindet, auf den Schuldvorwurf. Und dieser primär innerseelische Vorgang, der kann unabhängig von Einsicht und Reue des Täters vollzogen werden. So sagt es der Duden, und ich möchte mit uns ein wenig in die christliche Vergebung hineinschauen. Die ist ja sehr breit gefächert und wir werden überhaupt nicht über alles reden können, aber über ein paar Dinge wollen wir sprechen. In der Bibel kommt dieses Wort, so habe ich mir sagen lassen, ich habe es nicht selber gezählt, circa 160 Mal vor, dieses Wort Vergebung. Also es ist schon was Wichtiges, wenn es so oft in der Bibel steht. Und jetzt habe ich eine Frage an euch, an dich, an mich, an uns alle. Wenn wir einen Fehler gemacht haben, wenn wir gesündigt haben, wenn wir dann zu Gott kommen, was sagst du dann? An was appellierst du? Sagst du, Gott, ich komme zu dir, bitte vergib mir wegen deiner Barmherzigkeit? Oder sagst du, Gott, ich habe einen Fehler gemacht, ich komme zu dir, ich danke dir, dass du mir vergeben hast, weil du ja gerecht bist. Vergib mir wegen deiner Gerechtigkeit. Diese zwei Pole, hier ist Barmherzigkeit, vergib mir, weil du barmherzig bist, und hier ist, vergib mir, weil du gerecht bist. Wer würde zu Gott kommen und sagen, vergib mir, weil du barmherzig bist? Zeig mir mal, wer so wäre hier. Viele, ja. Wer würde zu Gott gehen und sagen, du bist gerecht und deshalb vergib mir? Da gibt es auch ein paar, die da strecken, okay, aber es ist die Minderheit. Mein erstes Auto, das ich hatte, habe ich in Heubach gekauft. Wir sind ja nicht aus Heubach, aber das erste Auto kam aus Heubach. Und da stand in der Zeitung drin, damals im Gmünder Anzeiger, eine bunte Affenschaukel zu verkaufen. So stand drin. Hier ist es nicht mehr bunt, es war aber mal bunt. Und dann stand da die Nummer 07173 und so weiter. Keine Ahnung, wo das ist. Angerufen Heubach, keine Ahnung, wo das ist. Okay, lässt sich finden, nicht mit Navi, mit Karte. So war es ja damals, 87. Und dann habe ich das da oben irgendwo bei der katholischen Kirche gekauft. Und das war dieses Auto, ein R6, Renault 6, hat vielleicht noch niemand gesehen. R4 kennt man vielleicht noch, R5 vielleicht auch noch, R6 war selten. Und der war bunt, der junge Mann, der hat alle Lackdosen, die er im Keller noch hatte, aufs Auto gekippt und verteilt. So in allen Farben, rot, blau, grün, gelb, alles was er hatte, war da drauf. Und dann habe ich gedacht, gut, wir werden uns einig, 200 D-Mark, ich nehme es mit. Und dann bin ich heimgegangen und habe gedacht, ich schaue mal, was ich im Keller noch habe. Mein Vater hatte dunkelgrau und so habe ich dann auch die Dose aufs Auto gekippt und überall verteilt mit der Walze. Und das ist so das Ergebnis. Und so bin ich dann eine Zeit lang durchs Kochertal gefahren. Da gibt es noch ein Bild, da sieht man es von vorne. Also mein Herz geht auf, wenn ich das sehe, das erste Auto. Ja. Und dann bin ich zur Schule gefahren, in Geildorf war ich in der Schule, jeden Tag durchs Kochertal mit diesem Fahrzeug. Meine Freunde, die hatten dann gesagt, jetzt kommt der wieder mit seinem Sarg. Die haben nicht mehr bunte Affenschaukel, sondern Sarg gesagt, weil es so dunkelgrau war. Und an einem Tag, wie es so ist, spät ins Bett, zu spät aufgestanden, oh, schnell los, ich fahre durch Laufen am Kocher, weiß jemand, wo Laufen ist? Wer weiß es? Ein paar wissen es, weil die kommen nämlich von da. Ja, in Laufen mittendrin Polizei, und die hatten keine Radarfalle, die waren eigentlich nur so am Straßenrand gestanden und die sehen mich so schnell daherkommen, die winken, und dann habe ich so 30 Meter weiter vorne irgendwo gehalten, umgedreht, oh nein, fahre ich zurück zu denen, an dem Platz da, wo es zur Kopla reingeht, ihr wisst, wo das ist, da in dieser Kreuzung war es. Und dann habe ich so kleinlaut gesagt, oh Entschuldigung, ich bin zu spät dran, ich bin verschlafen, ich muss zur Schule. Und die Beamten haben so mein Auto angeschaut, sieht man nicht alle Tage. Und auch so, man hat es gesehen, dass mit der Walze gemalt war. Und dann vorne auf dem Kennzeichen war früher so ein Stempel für Abgasuntersuchung. Hinten war TÜV, vorne Abgas ist heute nicht mehr so. Ja, abgelaufen, TÜV war noch, Abgasuntersuchung nicht. So habe ich mir getraut zu fahren, TÜV war noch, dann geht's ja, habe ich gedacht. Abgasuntersuchung nicht, dann hat er gesagt, ja, da waren Sie auch zu spät dran, da sind Sie zu spät dran. Dann habe ich gesagt, ja, da haben Sie recht. Und ich habe, ehrlich, das ist die Wahrheit, gestern einen neuen Auspuff an das Auto gemacht. Sonst kann ich nicht zur Abgasuntersuchung gehen. Und es ging so ein bisschen hin und her und irgendwann hat er gesagt, ab, verschwinden Sie, los, fahren Sie weg, ab. Und dann hat er mich einfach fahren lassen, nichts gemacht. Die Geschwindigkeit hätte er mir nicht nachweisen können. Ich weiß, 85, ich habe es ja gesehen. Aber die Abgasuntersuchung, die hätte er mich bestrafen müssen. Und jetzt ist meine Frage, dieser Polizist, war er barmherzig zu mir? Oder war er gerecht? Was war er denn? Barmherzig? Wer sagt barmherzig? Ja, barmherzig. Er war barmherzig. Er hat mich nicht bestraft, obwohl er es hätte machen müssen. Wenn er gerecht gehandelt hätte, dann hätte er mich bestrafen müssen. Und er hat jetzt selber eigentlich Fehler gemacht. Er hat den deutschen Staat betrogen. Er hat einen Strafverfolgungszwang, er darf nicht einfach sagen, fahren Sie ab, weg mit Ihnen, sondern er muss Strafe aussprechen, wenn ein Grund da vorliegt. So ist es bei Polizisten. Und wie kommt so ein herzensguter Polizist aus diesem Dilemma raus? Gell? Er will barmherzig sein, er muss gerecht sein und er möchte gern beides sein, unter einen Hut bringen. Er hat für sich so die Lösung gefunden. Wie könnte er beides sein? Hat jemand eine Idee? Wie könnte er beides sein? Barmherzig und gerecht. Er müsste sie bezahlen. Oder wenn du hinter mir herfährst, Kai-Uwe, du könntest sie auch bezahlen. Irgendjemand müsste sie bezahlen. Dann hätte ich deine bezahlen müssen wahrscheinlich. Ja. Wenn er die Strafe selber zahlt oder wenn ein Dritter dazukommt und die Strafe bezahlt, dann ist beides geschehen, die Barmherzigkeit und die Gerechtigkeit. Gott hat ein Problem. Gott hat Probleme. Und zwar, er ist absolut gerecht, absolut korrekt, lupenrein und es kann nicht sein, dass etwas mit ihm in Kontakt steht, was nicht in Ordnung ist. Es gibt's nicht. Einen kleinen Apfel in der Geschichte von Adam und Eva hätten wir ja auch vergeben können. Hätten wir auch sagen können, ja, okay, ich weiß schon, also ab, geht zurück in euren Garten und esst keinen Apfel mehr und haltet den Schnabel und fertig. Hätten wir ja machen können. So ist nicht gelaufen. Einmal und es geht nicht. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Gott ist gerecht, anders geht's nicht. Das ist sein Wesen. Gleichzeitig ist Gott barmherzig, über die Maßen barmherzig und er steht genau in diesem Dilemma, was tue ich, wie komme ich da aus der Nummer raus und ihr kennt die Geschichte, ihr wisst, auf was ich raus will. Er selber hat sich entschlossen, die Strafe zu zahlen, er hat durch Jesus Christus die Strafe auf sich genommen. 700 Jahre vor Jesus schon schreibt Jesaja prophetisch, die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Also das ist ein alter Entschluss, den Gott schon gefasst hat und den er dann einfach über die Jahre, Jahrhunderte und dann in Jesus umgesetzt hat. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Johannes schreibt von Johannes dem Täufer, der sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und wenn wir dann weiter in die Bibel schauen, dann sehen wir einen Vers im 1. Johannesbrief, Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Wenn wir sagen würden, wir brauchen das gar nicht, dass uns jemand vergibt, dann betrügen wir uns selbst. Wenn wir aber bekennen, dass wir Sünden haben, so ist er treu und gerecht. Er ist gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. So steht's hier. Gott ist gerecht und aus diesem Grund vergibt er uns alle unsere Sünden. Natürlich, er ist barmherzig. In Jesus hat er dieses Opfer gebracht. Er hat alles auf sich genommen. Das ist die größte Barmherzigkeit, die es gibt. Aber wir haben jetzt Gottes Recht oder seine Gerechtigkeit. Wir haben das Recht, dass er uns die Sünden vergibt. Er ist gerecht und macht das, weil wir Jesus Christus haben, der für uns bezahlt hat. Und jetzt ist es nicht mehr möglich, dass wir verdammt werden, wenn wir in Christus Jesus sind. Hier sehen wir noch zwei Verse und da gibt es ganz viele im Neuen Testament. Ich hatte zuerst noch 2 oder 3 Folien voll Bibeltexte mit Versen, die das unterstreichen. Habe ich gedacht, kann ich nicht bringen, ist zu viel. Aber die Wesentlichen lasse ich da. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben, das ist das eine. Und so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Das sind schon steile Worte und man denkt sich, ist es die Wahrheit? Ist es nicht einseitig? Hier gibt es ein Beispiel und da will ich das ein wenig noch uns näher bringen. Also hat es jetzt nichts mit Kindertaufe zu tun, keine Angst, das sieht ähnlich aus, aber ist es nicht so der Fall. Reinhold, da hinten ist ein Waschbecken und wir brauchen nochmal Wasser. Das reicht nicht, ich habe es nicht gemessen vorher, ich habe nur geschätzt und das reicht nicht ganz für mein Experiment, das man im Chemieunterricht vielleicht machen könnte oder im Physikunterricht und jetzt halt mal hier in der Gemeinde. Diese Schüssel ist Jesus Christus in meinem Experiment. Jesus Christus und da gibt es ein Wort, Dankeschön Reinhold, super, ich hoffe das reicht jetzt. Da gibt es ein Wort im Kolosserbrief, das sehen wir gleich hier an der Wand. Jetzt muss ich schauen, dass es nicht überläuft. Ja, genau richtig. Sehr gut, vielen Dank. In Jesus Christus, in dieser Schüssel Jesus Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, steht hier. Das, was ich da eingegossen habe, soll die ganze Fülle der Gottheit sein. Einfach mal so in meinem Experiment. Alles, was Gott zu bieten hat. Alle Kreativität, alle Energie, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit. Alles, was Gott zu bieten hat. Die ganze Fülle ist in Jesus Christus drin. In ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und dann komme ich ins Spiel oder du, dann kommen wir ins Spiel. Das bin ich, das bist du, das sind wir. Ein kleiner Mensch, er kommt in Verbindung mit Jesus, mit der Fülle der Gottheit. Und er hat Kontakt mit der Fülle der Gottheit. Er besucht vielleicht die Gemeinde, vielleicht den Hauskreis. Er hört von Dingen, die in der Bibel stehen. Es spricht ihn an. Aber er hat nicht die Fülle der Gottheit in sich. Ist dieser Mensch in Jesus, so halbwegs in seiner Nähe, über ihm, auf ihm drauf, auf jeden Fall, gibt es da noch Platz nach unten. Was muss passieren, dass die Fülle der Gottheit in diesem Menschen stattfindet? Was muss passieren, dass er alles erlebt, was Gott geben will? Dass er diese Fülle, diesen ganzen Segen erlebt? Der Mensch muss sich entscheiden, sein Leben für Jesus und für diese Fülle zu öffnen. Und wenn er das macht, dann wird er in Jesus sein und auch erfüllt. Ihr habt die Fülle, ihr habt die Fülle in ihm. So lesen wir es in der Bibel. Wir lesen im Epheserbrief Ähnliches. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Das hat er schon gemacht. Er hat uns all das geschenkt im Himmel durch Jesus Christus. Die Fülle der Gottheit darf in uns sein und der Segen ist im Himmel und hat natürlich Auswirkungen auf unser Leben hier. So ist es immer. Wenn wir als Menschen daheim eine harmonische Familie haben und es uns gut geht und wir gehen zur Arbeit, dann wird dieser Segen von daheim spürbar in der Arbeit. Wenn wir aber daheim nur Theater haben, nur Streit und wir gehen zur Arbeit, dann wird dieser Nicht-Segen, also diese schlechte Stimmung, auch spürbar da. Und wenn wir den Segen im Himmel haben, der in uns drin ist, die Fülle, die Gott schenkt, dann wird es in unserem Alltag sichtbar und dann können andere Menschen das auch sehen. Jesus sagt uns im Johannesevangelium 10, Vers 10, ich bin gekommen, dass ihr das Leben und volle Genüge habt. Das Leben in Fülle, das Leben und volle Genüge. Da fehlt es an nichts. Da gibt es nicht noch mehr. Warum bitten wir dann immer wieder Gott um seinen Segen? Ja, warum eigentlich, frage ich mich auch. In dem Neuen Testament finden wir, zumindest nach meiner Recherche, kein einziges Mal eine Stelle, die uns auffordert, dass wir Gott um seinen Segen bitten sollen, weil wir ihn ja schon haben. Warum sollen wir darum bitten, wenn wir ihn schon haben? Hier ist er doch. Wir sind in Jesus und Jesus, die Fülle Gottes, ist in uns. Wer in mir bleibt und ich in ihm, bringt viel Frucht. Lauter solche Bilder, die wir in dem Neuen Testament sehen. Und doch ist es sicher richtig und auch nötig, dafür zu beten, dass dieser Segen, den Gott uns schenkt, zur Auswirkung kommt. Denn da gibt es oft Blockaden und Dinge, die ihn einfach behindern. Und da können wir darum beten. Es wird nicht mehr geben als das, was Jesus uns gibt, weil es alles ist, weil es die Fülle ist. Aber es wird notwendig sein, dass wir ihn bitten, dass er uns hilft, Dinge auszuräumen, Blockaden zu beseitigen, sodass sein Segen mehr fließen kann, mehr stattfinden kann, mehr in unserem Leben erfahrbar wird. Diese Sache, die ich hier zeige, dass die Fülle Gottes in uns ist, heißt nicht automatisch, dass wir mit irdischen Gütern, Reichtum und Gesundheit beschenkt werden. Wir sehen in der Bibel, dass es das natürlich gibt, aber dass dieser Segen vor allem ein himmlischer Segen ist, dessen Auswirkungen teilweise wie durch einen Spiegel, so schreibt auch Paulus, in unserem Leben zu sehen sind. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt im Himmel sind und nichts mehr, was irdisch ist, uns belasten könnte. Wir haben aber diesen Zustand. Wir leben in dieser Wahrheit und das baut uns auf und das hilft uns, durchs Leben zu gehen. In ihm haben wir alles und allein in den ersten beiden Kapiteln des Epheserbriefs, wo dieser Vers auch herkommt, da kommt 12-mal vor, in ihm, 12-mal in ihm seid ihr auserwählt, begnadigt, erlöst, mit dem Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, unter ein Haupt gebracht, zu Erben gemacht, versiegelt mit dem Heiligen Geist, mit dem Reichtum seiner Gnade bedacht. In ihm haben wir Friede, Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Enthaltsamkeit. In ihm erfahren wir Sieg über die Sünde. In ihm sind wir heilig, gerecht und vollkommen. In ihm ist uns Kraft gegeben, sowie eine völlig neue Identität. Das war jetzt zusammengefasst, die ersten beiden Kapitel des Epheserbriefs. Und das ist sehr, sehr viel, was wir in ihm haben. Da gibt es nicht noch mehr und das haben wir in ihm. Haben wir nicht in einem besonderen Event, in einer anderen Erfahrung, nur in ihm. Und wenn das so ist, dass wir in ihm gerecht sind, in ihm auch das Recht haben, dass unsere Sünde keine Rolle spielt und in ihm diese ganzen Segnungen haben, diese ganzen Dinge, die ich aufgezählt habe. Was machen wir nun, wenn das so ist? Was machen wir nun? Schön zu hören. Und jetzt, was tun wir mit dem ganzen Wissen? Wie kann das in unserem Leben sich auswirken? Und da habe ich in die Apostelgeschichte geschaut und gesehen, dass die ersten Christen in dieser Lehre der Apostel beständig geblieben sind. Und die Lehre der Apostel, es ist viel, in der Bibel steht viel, was die Apostel gelehrt haben. Aber eins ist die Wahrheit, grundlegende Wahrheit, nämlich Jesus ist meine Gerechtigkeit. Und er ist treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Diese Wahrheit, diese Lehre der Apostel ist die Grundlage. Wenn wir darauf stehen, dann haben wir eine Basis, die uns weiterbringt. Dann haben wir eine Basis, die nicht weich ist, bei der wir nicht laufend einsinken und denken müssen, ist alles wirklich so? Habe ich den Segen tatsächlich? Habe ich die Vergebung, nachdem ich 46 Mal schon dies und das gemacht habe? Jetzt kann es nicht mehr so sein. Irgendwann muss Schluss sein. Jetzt habe ich wahrscheinlich eine Zeit lang keine Vergebung oder so. Gott sagt was anderes. Du bist sein Kind. Die Barmherzigkeit hat Jesus auf die Welt gebracht und er hat die Schuld auf sich genommen. Wenn du in ihm bist, auch wenn du Fehler machst, dann bist du mit dieser Sache gesegnet, dass du Vergebung hast. Du kannst Danke sagen für die Vergebung, jeden Tag neu. Und diese Basis wird dir helfen, wird mir helfen, hilft mir, von Dingen auch wegzukommen, die immer wieder passieren und die nicht mehr passieren sollen. Denn in ihm ist alles, was ich brauche. Und deshalb gibt es nur eins, so nah wie möglich an ihn ran, zu ihm hin, in ihn rein. Das ist das Einzige, was man sagen kann. Und die haben es so formuliert, beständig in dieser Wahrheit bleiben und dann dazu kommt in der Gemeinschaft, das gehört wohl dazu, im Brotbrechen, das machen wir nächsten Sonntag, und im Gebet. So haben die es geschrieben, so hat Lukas es in der Apostelgeschichte formuliert. Wir erfahren diese Dinge, die Gott schenkt, so verstehe ich es, in der Lehre der Apostel zu bleiben, zum Beispiel in die Bibelstunde zu gehen oder in den Hauskreis, denn dort redet man von Gottes Wort, in der Bibel lesen, natürlich. Und in der Gemeinde, in der Gemeinschaft gibt es Älteste, die haben die Aufgabe, das Wort auszulegen und auch andere, die nicht Älteste sind, aber sie haben die Aufgabe. Und Timotheus schreibt, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zweifacher Ehre wert, besonders die, die sich mühen im Mord und in der Lehre. Und die haben die Aufgabe, die Bibel für uns heilsgeschichtlich auszulegen, so mit uns darüber zu reden, wie wir es verstehen sollen. Und der Heilige Geist, der befähigt die Menschen, die in der Gemeinde diese Aufgabe haben. So können wir beständig bleiben in der Lehre der Apostel. Und wenn wir das tun, wenn wir da weiterlesen, da stehen so viele Sachen. Anscheinend geschehen dann Zeichen und Wunder, so steht es hier. Und das fragt sich dann mancher, wo sind denn die? Also ich bin ganz sicher, das, was geschehen muss, geschieht. Gott wird sich zeigen, wenn wir das machen. Gott wird sich zeigen, wenn wir in dieser Wahrheit sind, dass wir gerecht gesprochen sind, auf dieser Basis stehen und das Wort vor Augen haben, dann wird er sich zeigen. Ob man das dann Zeichen und Wunder nennen sollte oder nicht, das will ich gar nicht beurteilen, aber es wird so sein, dass er sich zeigt, denn so war es auch damals. Und dann steht hier weiter, und da wollen wir ja oft hinaus drauf, gell, auf das, was jetzt kommt. Der Herr fügt täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet werden. Das geschieht dann, da wollen wir drauf hinaus. Also wenn wir wollen, dass Menschen zum Glauben kommen, dann können wir uns natürlich Gedanken machen über die Menschen, über die Psychologie, über die Welt, über das, wie begegne ich ihnen und so weiter. Alles gut. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir in der Lehre der Apostel beständig bleiben müssen. Und diesen Zustand, was ist es, was uns hier überhaupt ausmacht? Wir haben die Gerechtigkeit durch Jesus. Wir müssen nicht ständig schauen, ob wir noch Fehler haben und um Vergebung bitten. Und wenn wir es vielleicht nur 10-mal gebetet haben, dann geht es nicht. Ab 11-mal geht es erst. Oder solche Sachen, das können wir alles vergessen. Als wir Kinder waren, musste man zum Beichten gehen. Und dann haben manche Kinder gesagt zur Religionslehrerin, ich habe gar keine Sünde gemacht, ich habe gar nichts falsch gemacht, muss ich dahin gehen? Und die hat gesagt, wenn du nichts falsch gemacht hast, dann sag immer das, was du früher falsch gemacht hast. Immer wieder sag das Gleiche, was du falsch gemacht hast. Wenn ich so denke, dann habe ich nie die Basis, dass ich Gerechtigkeit habe in Jesus Christus. Dann habe ich ständig das, ja, ich muss das machen und dann reicht es vielleicht eine Woche und dann muss ich es wieder machen. Und dann bin ich nicht auf dieser Lehre der Apostel. Wenn ich auf der nicht bin, wenn ich nicht ein festes Fundament habe, was soll die Welt dann sehen an mir? Dann hab ich nur auch eine Sache, die bei der man nicht weiß, was sie eigentlich sein soll, die instabil ist. Die Menschen, die all das haben, was die Fülle Gottes in ihr Leben hineingibt, die Menschen, die sanftmütig, friedvoll, liebevoll, geduldig und so weiter, diese Menschen, die das alles sind, was wir ja gesehen haben, was der Epheserbrief schreibt, was Paulus im Epheserbrief schreibt, was in der Fülle Gottes da ist, diese Menschen sind auf die Welt losgelassen, die rennen in Heubach rum, die fahren durchs Kochertal mit diesem Auto zum Beispiel oder auch anderswo. Und wenn die Welt dich sieht, dann soll sie ihn sehen. Dann sieht sie dich, aber sie sieht Jesus Christus. Und das ist das Einzige, was die Welt eigentlich braucht, nicht nur eigentlich, sondern was sie braucht. Sie muss Jesus Christus sehen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass unsere Haltung so ist, wenn wir dienen, wenn wir was machen, dann geht es nicht darum, dass sie mich sehen. Natürlich kann man sagen, ihr habt super gespielt und das ist alles richtig, wertschätzen, loben, sehr gut. Aber meine Motivation, vor allem als erwachsener Mensch, als Kind ist es noch anders, aber als erwachsener Mensch, da ist die Motivation, wenn sie was sehen sollen, dann sollen sie Jesus sehen. Und die Freundlichkeit, das, was ich geben kann, kommt von ihm. Das sollen die wissen. Die sollen nicht denken, das kommt von mir. Ich bin auch nicht besser als andere, aber er ist besser. Er bringt das, was wir brauchen. Vielleicht denkt jemand, ist mir doch egal eigentlich, ob man jetzt sagt, Barmherzigkeit oder Gerechtigkeit. Hauptsache Gott vergibt mir. Ich will kurz nochmal darauf eingehen. Wenn gesagt wird, bitte Gott, vielleicht ist er dir gnädig und du bleibst auf der Ebene, ich will wegen seiner Barmherzigkeit Vergebung. Natürlich, wie schon gesagt, ist es richtig, die Barmherzigkeit, die er in Jesus gezeigt hat, kann man nicht überbieten. Aber wenn wir jetzt Christen sind, die zu Jesus gehören, die in ihm sind, die ihr Leben für ihn geöffnet haben, dann dürfen wir und dann müssen wir auf dieser Basis stehen. Gerechtigkeit ist es, dass ich Vergebung habe, weil er bezahlt hat. Er hat bezahlt. Das dürfen wir nicht gering schätzen. Wenn wir es nicht so sehen, schätzen wir es gering. Das hat wohl nicht gereicht, was er gezahlt hat. Da muss ich noch was machen. Aber so ist es nicht. Er hat bezahlt. Und wenn wir anders denken, ich habe mit Muslimen geredet, die sagen, Allah ist groß und barmherzig. Die sagen erst barmherzig. Die sprechen Dinge über Gott, die würden wir sofort auch unterstreichen. Und dann haben wir geredet, öfters schon, und dann geht es auch um das Thema, wann hast du Vergebung? Und da merke ich, er weiß nicht, ob er Vergebung hat. Vielleicht vergibt mir Gott, vielleicht auch nicht. Ich versuche so gut wie möglich zu leben, damit er mir gnädig ist. So sagen die, so sagt er zu mir. Und wenn man es genau nimmt, lebt er gut, weil er Angst hat, nicht Vergebung zu erleben. Weil er Angst hat, dass es nicht gut genug ist. Angst ist ein schlechter Berater, so hat man immer wieder gesagt. Und wenn ich jetzt überlege, dass jemand Gutes tut, aus Angst, dass er nicht schlecht behandelt wird, dann ist das Gute jetzt letztlich nicht wirklich was Gutes, das er rein aus Mitmenschlichkeit, rein aus Liebe macht, sondern aus Angst. Der Muslim, mit dem ich geredet habe vor kurzem, hat zu mir gesagt, nein, das stimmt nicht, hat er nicht gesagt, habe ich gelesen, Das habe ich gelesen. Die einzige Möglichkeit, sicher zu sein, dass du Vergebung hast, ist, als Märtyrer zu sterben. Ja, manche machen das. Die sprengen sich in die Luft und sagen, ich bin jetzt ein Märtyrer und damit ist für mich erledigt. Das ist natürlich sehr, sehr erschrecklich, wenn man diese Sache konsequent zu Ende denkt, was das denn bedeutet. Und wir als Christen sagen, hier ist Jesus für uns gestorben. Und wir haben die ganz garantierte Sicherheit, dass das gereicht hat für mein kleines Leben. Und wir dürfen deshalb auf das Recht hinstehen, dass wir Vergebung haben und keine Verdammnis. So dürfen wir in die Welt gehen. Und das wird uns prägen, das wird uns ändern. Da wird die Fülle Gottes, das findet nur statt, wenn wir da tatsächlich drin sind und die Fülle Gottes in uns ist. Dann wird das für uns Wahrheit. Und dann sind wir nicht mehr die gleichen. Dann ist es auch so, dass die Welt von uns Segen erlebt. Ich rede in meiner Arbeit oft mit Menschen, die viele Probleme haben. Und ganz oft kommt zum Vorschein, dass jemand ganz arg viel Hass und Groll in sich trägt, meistens auf die Eltern. Und da ist ein junger Mann, mit dem rede ich seit 1,5 Jahren, alle 2 Wochen circa, ganz viel Hass und Groll. Und er hat Probleme mit Alkohol natürlich, sonst wäre er nicht bei mir. Und er schluckt es auch runter, diese Sache, diesen Hass, diesen Groll. Das kommt hoch und er weiß nicht, damit umzugehen und er trinkt, dann ist es nicht mehr da und so Sachen. Und wenn wir da ran wollen, wenn wir darüber reden wollen, warum das da ist überhaupt, warum das entstanden ist und wenn ich sage, erzähl mal von früher, wie war es denn daheim, was ist alles passiert, dann ist es schwer, weil er sich, der könnte ihm jedes Mal aus der Haut fahren, wenn man darüber redet, weil es ihn so arg aufregt. Und ich habe jetzt in 1,5 Jahren, und es ist lang, erlebt, dass die Sache weicher wird, dass er bis zum Ende aushält, mit mir zu reden, 1 Stunde lang oder so. Und das ist meine Erfahrung mit sowas Verhärtetem, mit Hass, mit Unversöhnlichkeit, mit Dingen, die schlimm gelaufen sind, ist es wichtig, dass wir sie aufweichen. Als ich gestern diese Schüssel getestet habe, da war von der Geschirrspülmaschine, das kennt ihr vielleicht, in dieser kleinen Schüssel so was Reingebackenes drin. Das passiert manchmal in Gläsern, in der Geschirrspülmaschine. Hat das jemand schon mal gesehen? Wer hat schon mal gesehen? Ja. Und dann habe ich das da reingetan, um zu testen, ob das auch funktioniert, was ich so mir überlegt habe. Und als ich es rausgeholt habe, war dieses Harte weg. Da habe ich es rausgeschüttet, es ist weg. Wenn wir darüber reden, wird es weicher. Und wenn es mit dieser Fülle Gottes in Verbindung kommt, dann geht es weg. Und ich habe mir so gedacht, und ich habe mit ihm natürlich auch versucht, über Jesus zu reden. Und da ist er ganz, ja, schön, glauben, gut, ich, nein, ich habe keinen, ich glaube nicht. Aber allmählich fragt er immer wieder was in die Richtung. Und einmal haben wir geredet auch, und dann habe ich ein Beispiel gebracht, wie das für mich ist. Dann sagt er, ja, das kann man nur sagen, was du sagst, wenn man eine richtige Beziehung mit Gott hat. Eine Beziehung. Ich habe ihm nicht beigebracht, dass das so sei. Man muss da sagen, du hast eine Beziehung. So sagt man in der Kirche. Aber er hat es gesagt. Und da habe ich gedacht, schön, dass das irgendwie durchkommt. Dass er, wenn er mich sieht, das hier sieht. Ich will, dass er das sieht. Und weil ich bin sicher, das wird ihm helfen, die Sache wegzubringen. Und man darf nicht denken, das muss schnell gehen. Es braucht Zeit. Anders geht's nicht. Das ist meine Erfahrung. Wenn man sagt, so, jetzt bist du Christ, ha, hier bist du drin, jetzt vergib allen. Und du sagst, okay, ich vergebe jetzt allen. Und in Wirklichkeit ist in dir drin noch die Wut, der Groll und du könntest es fast nicht aushalten, wenn du an den Menschen denkst. Dann ist es auch nicht die Wahrheit. Ich habe vergeben. Es braucht Zeit und Gott hat Zeit. In ihm wird alles weich und in ihm wird alles gehen, dann, wenn er soweit mit dir ist. Das ist meine Erfahrung. Und mir war wichtig zu sagen, wir wollen, ich will, ich hoffe, wir wollen in der Lehre der Apostel beständig drinbleiben, nämlich in dieser Wahrheit und auch in den anderen Dingen, die hier stehen. In der Gemeinschaft bleiben, im Brotbrechen, das gehört dazu, und im Gebet. Und deshalb möchte ich jetzt gern noch mit uns beten. Ich bitte euch aufzustehen. Lieber Jesus, wir beten jetzt und Ich danke dir für die Dinge, die wir von dir lernen dürfen und vor allem, was du für uns gemacht hast. Dass du dich zur Verfügung gestellt hast, dass du dich geopfert hast, dass du Barmherzigkeit walten hast lassen in unser Leben hinein und uns jetzt den Zustand schenkst, dass wir gerecht gesprochen sind. Ich danke dir dafür. Ich bitte darum, dass wir als aufrechte Menschen, die in dir und in deinem Licht leben, dass wir als diese Menschen in die Welt gehen und die Welt dann dich sieht. Ich bete darum, dass du uns hilfst, dass dieser Segen, den du geschenkt hast, zur Auswirkung kommt. Amen. Amen.